Wenn man sich einmal umdreht,
ist der Sommer schon vorüber.
Ja, und damit herzlich willkommen zu, ihr habt uns schon vermisst, den letzten Detektiven, eurem Podcast zur 1980er Plus, muss man ja sagen, Sci-Fi-Krimi-Radio-Hörspielreihe, der letzte Detektiv.
Mein Name ist der mit sich auf den Daumen zeigt, eine alte Native Übersetzung. Mein Name ist natürlich Rudolf Inderst und mit mir zusammen ermittelt wie immer
Thorsten Kartke. Rudi, ich denke, wir schulden unseren hochwertigen Hörenden ein bisschen Erklärung, warum wir jetzt so lange ausgesetzt haben und natürlich auch ein paar Worte dazu, wie es weitergeht.
Bei der Qualität unseres Publikums ist das in der Tat angemessen.
Also, nach der gewohnten Sommerpause schlich sich bei uns der Terminteufel ein, denn plötzlich passiert ja wieder so einiges vor Ort. Und als wir schließlich einen Termin hatten, war ich dann partout krank.
Alles auf jeden Fall ungünstig, aber es hat uns auch dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie wir dem Rest der Jonas-Serie gerecht werden können.
Ja, und zwar staffelweise.
Staffelweise, ja. Denn wie auch vielleicht inzwischen geläufig, so wurde Jonas vom Bayerischen Rundfunk in Staffeln zu 4 Folgen jeweils produziert. Die ersten 2 Staffeln haben wir inzwischen auch in diesem Podcast behandelt.
Und heute beginnt Staffel 3. Freut euch also mit uns auf 4 weitere Folgen mit dem letzten Detektiv und seinem Supercomputer Sam im Monatsrhythmus.
Danach dann je nach Terminlage mehr oder weniger Pause, aber auf jeden Fall kein Ende der letzten Detektive.
Genau, die letzten Detektive, also Rudi und ich, begleiten euch bis zur letzten Folge, ist ja auch
irgendwie logisch. Jetzt würde mir noch eine Frage einfallen, Thorsten. Und zwar Staffel 3, Quiz, oder wir können es mal besprechen. Also, auf der einen Seite sprechen wir von den Vereinigten Staaten Europas, nicht wahr? Mhm. Auf der anderen Seite ist ja das Detektivvorbild, die Detektive, die Hard-Boiled-Vorbilder unseres Detektiv Jonas, sind ja US-Amerikaner. Wenn Jonas also anzählt, würde er Staffel 3 sagen oder würde er Staffel 3 sagen? Zeigen, eigentlich zeigen. Sagen und zeigen.
Für unsere Hörenden und Nicht-Sehenden.
Show, don't tell.
Rudi hat sich gerade als Spion im Zweiten Weltkrieg enttarnt. Ja, natürlich würde er, denke ich, nach den Hard-Boiled-Vorbildern die englische beziehungsweise angloamerikanische Handform des auf 3 Zählens wählen.
Ja. Okay, kleiner Exkursiv für Fingerkundige. Unsere Folge ist genau das richtige Wort. Wir starten jetzt nämlich direkt mit der Besprechung der 9. Folge und die heißt Sündenbock, mit der gleichzeitig auch die 3. Staffel der Bayerischen Rundfunkproduktion startete.
Ausgestrahlt wurde die Episode zum ersten Mal am 9. Oktober 1986 und ihre Lauflänge beträgt etwa 53 Minuten. Regisseur war Alexander Malachowski.
Dann steigen wir gleich mal in den Inhalt ein, den Kurzinhalt sozusagen. Und stellt euch vor, wir schreiben den 6. September 2010. Wir befinden uns in der Metropole Babylon in den Vereinigten Staaten von Europa. Hier ermittelt unser Freund Jonas, der letzte Detektiv, in seinem sehr kleinen, sehr überschaubaren Büro. Dieser Jonas, der ist ein Nostalgiker und er liebt alte Kriminalromane und seine Idole sind Phil Marlowe sowie Humphrey Bogart. Und ihm zur Seite, wir haben ihn schon kurz angesprochen, steht sein sehr redseliger Computerpartner Sam.
In dieser Folge droht sich Jonas wieder einmal zu übernehmen. Der IT-Konzern Chips heuert ihn an, um den Mord an ihrer großen Präsidentin Big Boss aufzuklären, mit der Jonas eine ganz eigene Geschichte verbindet. Verwundert nehmen wir allerdings zur Kenntnis, dass der letzte Detektiv diesmal Unterstützung von ungewöhnlicher Seite bekommt. Der unleidliche Kommissar Brock von der Kriminalpolizei, öfters auch mal als Bröckchen bezeichnet.
Von Feinschmeckern schon oft die Kehle hochgewürgt. Ja, bevor wir sozusagen in medias res gehen, lass uns doch nochmal über das Cover sprechen. Wie sich unsere Stammhörer wissen, und Stammhörerinnen wissen das natürlich, aber dass wir dieses Cover haben, ist ja keine Selbstverständlichkeit. Denn das Drama ist ja, vielleicht wollt ihr es nochmal, oder Thorsten, ruf uns doch nochmal das Drama kurz in die Ohren und in die Köpfe.
Das Drama ist, es gibt den Jonas so gut wie gar nicht zu erwerben, zu streamen oder sonst irgendwie für irgendwen. Denn das Problem ist, der Bayerische Rundfunk hat zwar die ersten 4 Folgen Jonas veröffentlicht, aber seitdem dann auch nichts. Es ist still geworden um unseren Lieblingsdetektiv. Mhm. Was es aber gibt, sind 10 Cover der ersten Folgen, die vom gleichen Cover-Artist hergestellt wurden, als wie natürlich die Cover, die wirklich verwendet wurden. Die unterscheiden sich so ein bisschen bis zu Cover 4. Und dann geht's weiter mit neu ausgedachten Covern, die man sich also denken könnte, das wären die Cover, die auf den Veröffentlichungen dann drauf wären. Aber auch das müssen wir leider konstatieren. Wir sind jetzt bei Folge 9 und bei Folge 10 ist es aus mit diesen Covern.
Schade, schade, denn die sind immer wunderbar, haben eine ganz eigene, eine ganz typische Sprache haben die entwickelt über die Cover hinweg. Und das heutige Cover, das ist ein eben solches. Wir sehen hier einen Mann, und das ist unschwer an der Kluft, an der Detektivkluft zu erkennen, nämlich Jonas, der legt eine flotte Sohle hin, der läuft quer durchs Bild. Und zwar, wir sehen rote Vorhänge, wir sehen Umkleidekabinen. Offensichtlich spielt das Ganze in einem Kaufhaus oder es könnte auch ein Bekleidungsgeschäft sein. Wir sehen typischerweise Jonas Gesicht nicht, ein alter Trick. Wir wollen unsere Helden ja nicht zu genau bebildern, damit der Fantasie viel übrig bleibt. Und ja, offensichtlich, es sieht so aus, fällt Regen von der Decke, aber wie wir später sehen werden, das ist wir nennen es mal jetzt an dieser Stelle Kunstregen, künstlicher Regenguss von der Decke. Genau, und ganz gewitzt haben wir auf diesem Cover eine Spiegelung. Also man sieht den typisch für Umkleidekabinen natürlich einen Spiegel, um zu gucken, ob einem die Klamotten, die Textilien auch so recht passen. Und dort sieht man gerade noch ganz keck Arm und Fuß des Wegrennenden, des Flüchtenden Jonas. Insgesamt wieder ein hochgradig dynamisches Cover. Und fängt die Action dieses Stückes, gerade die Szene, auch wirklich ganz fabelhaft ein, finde ich.
Genau. Und um es nochmal zu sagen, die Cover stammen natürlich von Jonas Covergestalter Deluxe Lars Vollbrecht. Sowohl die auf den CDs sind, die ihr vielleicht noch irgendwo kaufen könnt, als auch die wir jetzt hier besprechen.
Gruß an Lars an dieser Stelle. Vielen Dank für die schönen Cover. Vielleicht macht er ja, wer weiß, vielleicht wird es ihn irgendwann packen und wir kriegen noch weitere von ihm.
Vielleicht jetzt, macht er ja weiter. Die letzten Detektive folgen ihm ja auf Instagram.
Ja. Steigen wir mal ein mit den Szenen. Wie beginnt diese Geschichte? Sie beginnt mit jemandem, der ungern geweckt wird. Sie beginnt mit jemandem, der eigentlich ausschlafen möchte. Und zwar, es handelt sich um Jonas, den Detektiv selbst. Aber andere haben irgendwie kuschelige Wecker-Sounds auf ihren Smartphones heutzutage, aber nicht bei Jonas im Büro. Da sorgt nämlich sein treuer Freund Sam für einen ja, für einen unruhigen, nicht nur für einen unruhigen Schlaf, sondern für ein sehr feindseliges Aufwecken.
Ja, Sammy nimmt das in die Hand, beziehungsweise in seine Chips, beziehungsweise in seinen Lautsprecher und klingelt Jonas um 8 Uhr mit süßesten Tönen aus dem Schlaf. Hier muss ich auch gleich sagen, großartiger Einstieg, Per Augustinski in der 3. Staffel, sofort dabei, sofort der Sammy, den man sich überhaupt nur vorstellen kann, macht seine Sache so gut, dass ich wirklich laut loslachen habe müssen.
Ja, hier wird ein bisschen Exposition betrieben jetzt, weil wir natürlich erklärt bekommen, so ein bisschen zumindest, warum eigentlich Jonas so griesgrämig ist, warum er hat nämlich sich die Nacht um die Ohren geschlagen mit einem vermeintlichen Fall, der zu nichts führte. Hat eine Observation auf dem Friedhof gemacht, hat sich aber als totale Nullnummer an der Stelle herausgestellt. Und so ist es zu erklären, dass er eben nicht ins Bett kam. Ja, wir erleben hier auch so ein bisschen wunderbares Worldbuilding. Das ist bei Jonas ja immer ziemlich spannend, was da so in kleinen Fetzen, in so Nachrichtenfetzen oftmals zu uns dringt. Zum Beispiel diesmal erleben wir oder bekommen wir serviert, in den Nachrichten wird erwähnt, es gibt eine Art von erweiterter OSZE, das für die Nichtkennenden, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die ursprünglich der KSZE folgte. Und in dieser Zukunftsvision hat man sich offensichtlich gedacht, diese OSZE spielt immer noch eine Rolle und sie ist sogar etwas erweitert worden. Aber nicht nur die große Weltpolitik spielt eine Rolle, sondern wir leben auch im Kleinen gesprochen, was im Büro sich zuträgt. Zum Beispiel, es gibt eben nur die kleine süße Handwäsche statt einer Dusche. Und Thorsten, du hast noch etwas herausgefunden in Sachen Lebenswandel, sehe ich hier im Skript.
Ja, Jonas muss sich begnügen fürs Frühstück mit Plastitoast und Sojakaff. Also kein Geld für Weizenbrötchen und echten Kaffee. Die Ökonomie der Vereinigten Staaten von Europa und von Babylon im Jahr 2010 ist, würde ich mal sagen, sehr seltsam aufgestellt, dass ja diese Grundnahrungsmittel, die eigentlich relativ günstig zu produzieren sind, so teuer geworden sind. Aber ich denke, das hängt zusammen mit der allfälligen Umweltproblematik, mit wahrscheinlich der Unmöglichkeit, der wachsenden Weltbevölkerung genug Ernährung zu geben. Das ist ja Teil dieser Dystopie. Es ist nicht Teil der Realität von 2010, aber Teil der Jonas'schen Dystopie.
Mhm. Und was wir auch in den Nachrichten serviert bekommen, ist dann praktisch das sozusagen ein bisschen das Kick-Off-Event auch für den Fall. Wir erfahren von einem Todesfall. Wir erfahren, dass Big Boss gestorben ist. Wir hatten es ja schon angedeutet. Big Boss, die ehemalige Präsidentin des Mega-Riesen-IT-Konzerns Chips. Übrigens Metal Gear Solid Freunde, bei denen klingelt natürlich Big Boss, da klingen sofort alle Alarmglocken, aber die haben miteinander wohl, glaube ich, eher weniger zu tun. Auf jeden Fall, Big Boss ist gestorben und das ist ein Verweis auf einen Fall, den wir bereits schon behandelt und verhandelt haben hier bei den letzten Detektiven, nämlich den Fall Schmiergeldaffäre. Also hier sind wir schon wieder im Bilde, was ist da das Vorgeplänkel praktisch darstellt. Und wir lernen auch noch, dass die permanente Beziehung,
zeitweilige Beziehung.
Zeitweilige Beziehung. Genau, zeitweilig, aber Judith möchte immer mehr.
ZB.
Genau. Judith, das Luder, möchte immer mehr. Sie möchte den ganzen Jonas und wenig Sam. Aber hier erleben wir also, Judith ist erstmal raus, denn Judith ist in Tokio. Geschäftlich. Na, das werden wir mal gucken, wo das noch hinführt vielleicht. Jetzt, wer sich an den Fall Schmiergeldaffäre erinnert, der weiß auch, dass dort Jonas geholfen wurde von einem Typen, den Jonas Joker getauft hat. Warum? Weil der immer zu richtigen Zeitpunkt auftauchte. Der hat Jonas sogar das Leben gerettet in dem Fall damals. Und Joker ist der Spitzname, aber tatsächlich heißt er Tolliver, wie der tolle Oliver. Und
und der tolle Oliver.
Hast Oliver, du da noch nicht oder hab da nur ich dran gedacht oder hast du da auch dran gedacht, einmal wenigstens?
Ich habe ehrlich gesagt, woran ich da denken musste bei Tolliver, sind diese Tollhaus-Cookies aus irgendwelchen Gründen. Aber wahrscheinlich, weil es so Weihnachten ist und ich an Cookies denke.
Oh, geil, jetzt wäre ein Plätzchen. Moment, damit die Zuschauer mal sehen. Ja. Wie heißt es immer so schön? This is how it started. This is how it ended. Aber es waren exzellente. Mega Props an die Frau Mama meiner signifikanten anderen. Waren fantastische Plätzchen. Word is Bond. Gut. Also, ja, die waren wirklich exzellent, kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall, Tolliver kontaktiert unseren Detektiv Jonas und sagt, die duzen sich, glaube ich, gell? Ja. Du hast ja schon aus den Nachrichten sicherlich erfahren, Big Boss ist tot, sie wurde ermordet, das ist doch klar, das steht fest und wir vertrauen der Polizei nicht, ich vertraue der Polizei nicht, hier kann nur ein richtig guter Ermittler den Dingen auf den Grund gehen. Jonas, das ist doch ein super Fall für dich.
Ich glaube, ich muss da intervenieren, denn ich glaube, Jonas duzt gerne in die Welt rein, aber Tolliver nennt ihn, glaube ich, sie und Jonas, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Das kann gut
so
sein.
Fair, aber ich glaube, das ist, Jonas macht so den coolen Noir-Ermittler und schert sich da nicht so viel drum. Wäre eigentlich mal interessant zu wissen, wen er denn sieht und wer ihm denn eher näher kommt und ja. Aber das nur nebenbei. Also Jonas nimmt den Fall an von Tolliver. Tolliver, diesmal muss man sagen, gesprochen nicht von seinem quasi Originator, sondern von Hans Korte. Aber dazu kommen wir später noch.
Wir kommen zu Korte später. Ja, Jonas akzeptiert und sein erster Weg führt ihn dann direkt zu dem bereits erwähnten Chefinspektor Brock. Und hier erleben wir jetzt etwas ganz Tolles, denn offensichtlich, also es ist so, Jonas sagt zu Sam, ja, wenn wir von der Polizei was wissen wollen, vor allem von Brock, dann lohnt es sich nicht, irgendwie anzurufen. Dann werden wir abgewimmelt. Wir müssen einfach unerwartet in seinem Büro auftauchen. Das ist unser Kniff, das ist unser Trick. Wir überrumpeln die Leute. Genau das machen sie auch. Und vor Ort stellt dann Jonas wirklich überrascht fest, dass offensichtlich Tolliver so viel Einfluss hatte oder hat, dass Brock ist ganz handsam. Der soll Jonas alle Informationen zur Verfügung stellen, die er auch hat. Und man merkt so richtig, oder zu dem Zeitpunkt, dass natürlich Brock darauf überhaupt keinen Bock hat. Der würde Jonas am liebsten wahrscheinlich einfach links und rechts eine klatschen, weil er ihm auf ihn generell nicht so gut zu sprechen ist. Aber hier gibt er sich ein bisschen, wie am Halsband von einer größeren Macht geführt. Alle Informationen gibt er also Jonas, die sie Polizei zu dem Zeitpunkt auch hat. Was ja, Jonas irritiert zur Kenntnis, sehr irritiert zur Kenntnis nimmt. Ja.
Ja, das ist sehr seltsam.
Aber man muss auch sagen, viele Informationen haben sie noch gar nicht. Das muss man ja auch mal sagen. Also eigentlich wissen sie noch fast gar nichts.
Da kommt noch einiges auf sie zu. Ja, mehr erfahren sie aber dann in der nächsten Szene, die stattfindet in der Chips-Zentrale, in die Jonas sich begibt, sein Sam 2 in die Tasche steckt und dort auf Tolliver trifft.
Mhm. Und sie sind in dem Büro der in dem Büro der ehemaligen Präsidentin. Das wirkt aber als ich es zum ersten Mal gehört habe, da wirkte das auf mich eher wie so eine kleine Fotokammer. Das wirkte überhaupt nicht. Es war auch nicht, weiß auch nicht, woran ich das festgemacht habe, aber so richtig präsidentschaftlich, herrschaftlich hat die Szene auf mich gar nicht gewirkt. Egal, sekundär. Wichtiger ist ja, jetzt beweist Jonas, ohne dass er es weiß, oder das beweist er jetzt, super Ermittlerfähigkeiten. Als ob jemand fast schon Brotkrumen folgen würde, die andere Personen hingelegt hätten. Man muss sich nämlich vorstellen, Jonas kommt nämlich auf den Kniff und sagt, also hier muss doch irgendwas in diesem Raum sein, was uns weiterhelfen kann. Persönliche Aufzeichnungen oder sowas. Und Tolliver sagt, ja, aber haben wir schon alles irgendwie angeschaut, haben nichts gefunden. Hier ist, glaube ich, nichts, der Raum ist sauber. Aber Jonas gibt sich da nicht zufrieden und sagt, nein, die Präsidentin, da muss man sich so ein bisschen empathisch auch einfühlen können. Was war das für ein Typ Person, was war das für eine Frau? Eine Frau, die vielleicht eher so an alten Sachen interessiert war, an Büchern, vielleicht selber auch handschriftlich schreiben. Und so kommen sie auf einen vermeintlichen Zufallsfund, der sie eben weiterbringt im Fall. Oder zumindest zu dem Zeitpunkt kann man schon sagen, der Jonas weiterbringen soll in dem Fall.
Wir schauen uns also nochmal um in der Chips-Zentrale mit Jonas. Und Jonas, der entdeckt da was.
Das stimmt. Obwohl Tolliver behauptet, oh, das haben wir doch alle schon untersucht und hier ist nichts, hier ist sauber, sagt der alte Empath und Chefermittler Jonas, Vorsicht. Diese ältere Dame, die hatte bestimmt eine Vorliebe für Bücher. Haben wir da schon reingeschaut und Überraschung, Überraschung, kaum klappt er die Bücher auf, findet er auch schon einen Zettel. Und auf diesem Zettel wiederum, Tolliver bestätigt sofort, ja, das ist die Handschrift meiner Chefin. Mega authentisch, mega authentisch. Da ist ein Ort und Zeit, wird da genannt, und zwar für ein Treffen. Und da klingelt's gleich, weil getroffen werden soll der schärfste Konkurrent der Firma McCoy. McCoy? Mhm. McCoy.
McCoy.
Richtig. Also offensichtlich, das ist augenscheinlich sehr interessant, weil das spielt ja sozusagen dann in den Bereich vielleicht sogar Wirtschaftskriminalität so ein bisschen hinein. Ja? Unerlaubte Absprachen von der Nummer 1 mit der Nummer 2 am Markt und so weiter und so weiter. Hier ist alles denkbar. Und das heißt, auf der Ermittler-Checklist haben wir hier einen Haken zu setzen. Und dann geht's aber schon zurück zu Jonas Büro. Warum?
Weil genau, denn Sammy... Sorry, ja. Jetzt haben wir uns übernommen.
Ist richtig. So, genau. Ich mach nochmal den. Ich mach immer nach und du musst sagen, wer ich bin. Genau.
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 Genau. Hey, du. Wir sind verschreckt, verstört. Wir sind in unseren Grundfesten erschüttert, denn Sammy sagt, er würde gehackt werden. Also Sam 2 hat natürlich Verbindung. Also Sam 2 hat natürlich Verbindung zu Sam 1 in Jonas Büro, dem großen Datenspeicher. Und der große Datenspeicher wird gehackt. Und zwar nicht einfach so Wald und Wiesen, mal hier Rootkit und so, sondern wirklich physisch mit Kabelanschluss und so. Also da ist jemand wirklich im Büro und hackt Sammy. Und deswegen türmt Jonas jetzt gleich zurück zum Büro und will sehen, was da los ist.
Das ist wahr. Und dort erkennen sie erstmal, ja, definitiv, hier war jemand. Das Büro sieht anders aus, als wir es verlassen haben heute Morgen. Kratzspuren an Sam 1 beweisen, hier wollte jemand wirklich hart mit Brecheisen agieren, aber der hat sich als uneinnehmbare IT-Festung herausgestellt. Was sie aber schon feststellen, ist, dass diejenigen nichts haben mitgehen lassen, sondern sie haben was dagelassen. Und oh Wunder, sie finden auch hier einen Notizzettel, vorgeblich in der Handschrift des Detektivs. Und da finden wir genau dieselben Daten drauf, nämlich Treffpunkt mit der Präsidentin, mit Big Boss, wann, wo und noch das kleine Wort abhaken. Abhaken kann man ja vielseitig lesen, aber in dem Fall kann man auch sagen, aus der Big Bossin Geschichte machen, kurzum, sie umbringen. Und da dämmert es jetzt Jonas spätestens schon, oh, soll ich hier etwa zum titelgebenden Sündenbock gemacht werden.
Jonas kann aber eigentlich gar nicht so viel drüber nachdenken, was denn da gerade vorgefallen ist, denn er wird überfallen und zwar von Alka-Seltzer, ihres Zeichens Reporterin der Holonews von Babylon. Da muss man auch wieder sagen, starkes Namen geben von Michael Kose, dem, glaube ich, kein Dad-Joke zu blöde ist. Und dafür feiern wir ihn extremst. Alka-Seltzer natürlich ein aspirinhaltiges Brausetabletten-Schmerzmittel. Wer hat es nicht schon eingenommen nach einem etwas verlängerten Abend, sagen wir mal so. Hauptsächlich, wenn jemand in amerikanischen Filmen der 70er und 80er Jahre zugegen ist. Bei Alka-Seltzer haben sich mir zwei Assoziationen aus der Filmgeschichte aufgedrängt. Und ich nehme an, ich bin da jetzt wieder wahnsinnig überinterpretativ dabei. Aber der bekannteste Noir-Film, quasi Noir-Film oder Neo-Noir-Film, in dem eine Alka-Seltzer-Tablette eine große Rolle spielt, ist Taxi Driver. Und da gibt es die berühmte Szene, in der Robert De Niro in so ein Glas brausenden Alka-Seltzers starrt. Und da gibt es ein schönes Zitat des Filmemachers Mark Cousins dazu in seiner Dokumentation The Story of Film, in der er sagt, ja, Scorsese mag die Filme von Carol Reed und Jean-Luc Godard und hat also quasi dieselbe Idee benutzt. Da gibt es eine Figur, die schaut in diese Blasen und sieht darin ihre eigenen Probleme und irgendwie auch den Zustand des Kosmos. Also Alka-Seltzer als Informations- und Projektionsfläche. Wir können uns auch die Hauptfigur in Taxi Driver also anschauen. Die sieht, wie sie von ihrer normalen Existenz in ihre erhöhte Filmexistenz, in der dann einige durchaus problematische Dinge passieren. Sagen wir es mal so. Ich muss, glaube ich, keine Spoiler-Alert für Taxi Driver rausgeben, aber trotzdem. Sich wandelt. Also wir sehen quasi die Zukunft in einem Glas Alka-Seltzer. Und genauso sagt ja auch Alka-Seltzer, die Reporterin, sie hat die Nachrichten von morgen schon heute. Der zweite Bezug ist auch so ein bisschen Entertainment-fokussiert. Es gibt diesen Film All That Jazz von 1979 mit Roy Scheider, den man eigentlich kennt als Haijäger aus Jaws. Der spielt da einen.
Alle raus aus dem Wasser!
Wir brauchen ein größeres Boot. Der einen überarbeiteten Regisseur spielt und als Teil von seinem Morgenritual schmeißt er sich da so zwei Alka-Seltzer ins Glas und ist dann gestärkt dadurch und sagt: It's Showtime! Also, so diese doppelte Assoziation von Alka-Seltzer mit Film Noir und auf der anderen Seite mit Entertainment und Showtime. Ich kann echt nicht sagen, ob Kose diese Filme gesehen hat, aber mir haben sich diese Assoziationen aufgedrängt. Vielleicht ist da ja so ein bisschen was dran.
Ja, ich vermute auch, also Jonas macht dann aber im Grunde sehr kurzen Prozess, jetzt nicht im gewalttätigen Sinn, aber er komplimentiert dann diese Reporterin und ihren Gehilfen natürlich raus. Die macht zwar einen auf, will noch den Boss-Move machen und sagen, nein, also so läuft das nicht. Sie müssen als Interviewpartner schon nach meiner Pfeife tanzen, aber da ist sie natürlich bei Jonas an der falschen Adresse gelandet und er schmeißt sie kurzerhand dann raus. Es ist auch auffällig, oder ja, zumindest erschien es mir auffällig, dass natürlich hier diese Art von Reportertum eines ist, das in erster Linie absolut klatschträchtig daherkommt. Das ist nicht der seriöse Nachrichtenjournalismus, den wir so sehr schätzen und lieben, sondern es ist wirklich sozusagen boulevardesker Sensationalismus, der hier rausgekitzelt werden soll. Könnte auch damit zu tun haben, dass zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon der Geruch von Privatfernseher und Skandalisierungen allen möglichen Mediencontents eine Rolle gespielt haben im Medienleben des Autoren. Da würde ich jetzt aber, schwimme ich jetzt gerade in Jahreszahlen ein bisschen, aber ich war das nicht so, war schon die Zeit, oder? Privatfernsehen, ja. Schnack, Schnuck.
Das ging dann schon los. Mir hat sich so ein bisschen Kir Royal aufgedrängt, obwohl das kann nicht stimmen, weil das läuft zu knapp daran an der Jonas-Folge. Also das wäre schon sehr, sehr auffällig, wenn die so schnell, nachdem Kir Royal das erste Mal im September 86 ausgestrahlt wird, dann schon im Oktober einen Bezug darauf nehmen, kann ich mir nicht vorstellen. Aber mich hat das auf jeden Fall daran erinnert. Vielleicht liegt da auch einfach was in der Luft. Vielleicht ist einfach der Klatschreporter als solcher so eine Figur, mit der man sich momentan abarbeitet im Deutschland des Autors 1986.
Wenn es um Motive und deren Verhandlungen geht, rate ich jedem, einmal in die Tropen zu reisen. Tropen. Nun gut. Wir springen eine Szene weiter und das ist nun wirklich eine hervorragende, eine der stärksten, wie ich finde, Stellen in dem ganzen, in der ganzen Episode. Wir erleben jetzt einen unheimlich witzigen Dialog, in dem Sam den Ankläger gibt. Und zwar, es geht ja auch schließlich um nicht nur um Korruption, sondern auch um Mord. Und Jonas verteidigt sich verzweifelt. Ist so ein kleines Rollenspiel also. Sie, Angeklagter Jonas, ich werde sie überführen, die Beweise liegen klar auf der Hand. Und Jonas sagt, nein, ich habe damit nichts zu tun. Und er glaubt sogar, noch einen Joker im Ärmel zu haben und sagt, also nicht den Joker, nicht Tolliver, sondern einen Joker im Ärmel zu haben und sagt, ja, wenn es so ein Auftragsmord gewesen wäre, hätte ich ja dafür bezahlt werden müssen. Und mein Konto, das ist ja, wie jeder weiß, ich bin immer notorisch pleite, so gut wie immer eigentlich. Und dann sagt Sam, Fehlanzeige, auf deinem Konto befinden sich so und so viel, ungewöhnlich viele Euros. Also auch hier wirkst du extrem schuldig, mein Freund. Naja.
4000 extra Euros, einfach so.
Und sie befinden sich natürlich in der Bar, zum armen Schlucker wieder einmal. Ich habe mir hier notiert, schwierige Milieustudie. Es gibt wieder mal Ratten und Obdachlosigkeit. Also alles, was irgendwie shady ist, wird automatisch mit Armut in Verbindung gebracht, was natürlich eine interessante, man könnte auch zu anderen Schlussfolgerungen kommen. Also hier ist offensichtlich die kurze Schlussfolgerung, das sind alles, ist alles, wie man in München sagt, ein rechtes Gschwerl, gell? Ich sag Gschwerl.
Ja, da ist, da kommt so einiges zusammen. Ich würde jetzt erstmal versuchen, überhaupt so einzuordnen, wer denn diese Ratten, also die Obdachlosen oder Unbehausten, wie er sie auch nennt, die als Ratten bezeichnet werden, warum es die überhaupt gibt. Weil wenn wir uns erinnern, eigentlich sollte doch das Sozialsystem von Babylon und der Vereinigten Staaten von Europa so sein, dass jeder seine Volksrente kriegt und in einer bestimmten Quadratmeterklasse dann irgendwie vor sich hin vegetieren kann. Nicht besonders viel Quadratmeter für so quasi nicht gesellschaftlich wichtige Leute wie Jonas, also wahrscheinlich auch nicht viel Quadratmeter für Leute, die sonst nichts tun. Aber ja, die Hintergrundgeschichte für was genau nicht funktioniert in dieser Dystopie, also warum selbst die eine kleine Utopie in der Dystopie nicht funktioniert und es deswegen so viele Leute gibt, die ohne Obdach in Babylon unterwegs sind, das würde ich gerne verstehen. Gut, noch eine Sache, die ich sehr interessant fand an der ganzen Sache. Also natürlich, wie du schon sagst, Rudi, das mit Ratten, Menschen quasi als Ungeziefer zu bezeichnen, das ist nie okay. Also da in diese Richtung wird's nie gut, egal wie man da drüber nachdenkt. Hier ist es natürlich ein stilistisches Mittel für diese Dystopie, aber ja, es stößt trotzdem auf. Dieser Alternativbegriff Unbehauste, das hat mich so ein bisschen geschmissen, weil zum einen ist das im Englischen der Trend, dass man Leute ohne Obdach inzwischen als unhoused bezeichnet, um quasi stark zu machen, dass Leute eigentlich ein Haus verdient haben, also es verdient haben, ein Zuhause zu haben. Unbehaust ist im Deutschen aber momentan nicht üblich, was mich natürlich dann in meinen Deep Dive gebracht hat. Und ich habe da ein bisschen nachrecherchiert und anscheinend gab es im deutschsprachigen Diskurs so gerade um diese Zeit in den mittleren 80er Jahren bis in die mittleren 90er Jahre so eine Konjunktur dieses Begriffs, dass dieser Begriff verwendet wurde. Ich kann jetzt nicht nachvollziehen, in welcher Bedeutung, denn den gibt's auch in verschiedenen Bedeutungen bei Goethe oder bei Thomas Mann oder ganz bekannt bei Hans Egon Holthusen und in seinem Essay Der unbehauste Mensch, in dem es um entwurzelte Individuen in der modernen Gesellschaft geht. Aber es scheint auch so ein Begriff zu sein, wo Koser wieder einmal das gemacht hat, was er eigentlich am besten kann, und zwar Sprachsensibilität bewiesen in dem Sinne, dass er etwas gehört hat, es vielleicht in Bezug gesetzt hat mit anderen Wörtern oder mit anderen Autoren und es dann verwendet hat in einer seiner Arbeiten. Das, finde ich, setzt ihn dann auch immer ab von vielen anderen AutorInnen aus dieser Zeit, wo ja man eigentlich alle Worte kennt, die die Leute in den Mund nehmen.
Ja. Wir erleben jetzt also eine zugespitzte Situation in dem Sinn, dass Jonas unbedingt versuchen muss, zu beweisen, dass er unschuldig ist. Soweit sind wir jetzt in der Geschichte. Das ist eine vordringlichste Aufgabe für unseren Protagonisten. Und er überlegt sich, Moment, ich war ja, und jetzt kommt der Rückschluss auf die allererste Szene, ich habe doch da am Friedhof ermittelt. In der Nacht. Und ich habe niemand dort das ist zwar unerfolgreich geblieben, aber vielleicht gibt es einen Zeugen oder eine Zeugin, die mich da vor Ort gesehen hat. Also das heißt, der nächste Weg führt die beiden auf den Friedhof. Dort werden sie aber nicht fündig. Sie finden keine Zeugen. Sie finden gar keine Gestalt eigentlich. Jonas gibt aber noch nicht auf und er sagt, die Menschen oder die mögliche Zeugen, die wohnen oder die sind vielleicht nicht immer am Friedhof unterwegs. Es gibt noch einen zweiten Ort, an dem wir mal nachschauen sollten, ob wir nicht jemand finden, der mich gesehen hat. Und dann führt sie der Weg in eine Passage. Ich habe mir das eher so wie ein Einkaufszentrum, so ein Mall eigentlich
vorgestellt. Ja, am Tigrisplatz, also vielleicht so wie am Stachus, gell? Kennt man auch in München.
Richtig.
Vielleicht die Inspiration dafür. Am Tigrisplatz, auch sehr schön, ne? Tigris, Babylon, gefällt. Wo auch sich die Szene abgespielt haben soll, ja, mit dem Mord von Big Boss. Es kommt hier also einiges zusammen. Jonas will dann eine von diesen Unbehausten dazu zu bringen, dass sie ihm ja quasi gesteht, was sie gesehen hat. Denn was hat sie denn gesehen, Rudi?
Ja, sie kann im Grunde bezeugen, dass eine Person, eine andere Person, die Präsidentin, die haben eine Gestalt, die haben sich getroffen tatsächlich und die hat sie dann vor Ort auch umgebracht. Ich überlege gerade, hatte sie nicht erschossen, sondern von Zug geschossen? Nee, wie war denn das?
Verlaserstrahlert.
Ah ja, genau, mit dem Laser umgebracht, richtig. Das heißt, Jonas hat im Grunde damit seine Zeugin gefunden. Das ist natürlich jetzt ein gewisses Verständnis hat man dafür, dass Jonas schnellstmöglich eine Zeugenaussage haben möchte. Aber es ist schon wirklich über die Maßen, das kann man nicht mehr von grenzwertig sprechen. Das ist fast schon eine Nötigung, die er da begeht. Denn er möchte am liebsten natürlich möglichst schnell und gegen allen Widerstand, egal wie viel Angst die Zeugin hat, da reingezogen zu werden. Das ist Jonas vollkommen egal. Der möchte seine Haut hier gerettet sehen. Und hier gibt es eine tolle Einrichtung in Babylon, von der erfahren wir jetzt zum ersten Mal, nämlich
den nicht Notaromat.
So cool, nicht so cool wie die TARDIS, aber ähnliches Setup, ein bisschen. Was hat es damit auf sich, Thorsten?
Der Notaromat ist quasi eine Telefonzelle, in der eine Computerperson steckt und in der man sich ausweisen kann mit seinem babylonischen Ausweis und dann notarieren kann, was man möchte. Also de facto Dokumente notarieren lassen kann, denn in Babylon gibt es dafür auch keine Menschen, die das machen, beziehungsweise wahrscheinlich nicht bei so kleinen Dingen. Und in diesem Notaromat, der auch als alt und schlecht belüftet beschrieben wird, drängt dann Jonas diese Zeugin und diese Zeugin soll dann da eben ihre Zeugenaussage bezeugen und mit dieser Zeugenaussage wäre Jonas dann fein raus. Das Ganze geht natürlich, muss man wieder sagen, weil sowas geht ja nie gut. Natürlich geht das Ganze schief, denn wer taucht auf?
Großer Twist, denn plötzlich stehen sie nicht mehr alleine in der Telefonzelle für Justizfreunde und Freundinnen, sondern es gesellt sich Tolliver dazu. Und da sagt die Zeugin, also Jonas schaltet sehr langsam, aber die Zeugin sagt sofort, oh shit, das ist der Mörder. Der hat sie umgebracht. Und jetzt versteht auch Jonas langsam, was hier eigentlich gespielt wird, oder zumindest in Ansätzen. Ja, Tolliver gehört nämlich zur Kartellpolizei Babylons und arbeitet undercover für Chips. Das erfahren wir an dieser Stelle schon mal. Und naja, die Zeugin, die jetzt Jonas bitten möchte, hier zu agieren, die wird erstmal von Tollivers Laser durchlöchert. Und Jonas soll es dann genauso gehen. Und wie so oft, Glück im Unglück, zur rechten Stelle. Ja, welches Bröckchen rettet diesmal Jonas das Leben? Nämlich Brock, Kriminalkommissar Brock. Der kommt rechtzeitig dazu. Aber hat auch nur die Zeit, weil Tolliver, wie üblich, habe mich hier notiert, Bond-Syndrom, Bösewicht stets am Schwätzen. Also wenn Tolliver einfach zweimal abgedrückt hätte und verschwunden wäre, wäre die ganze Geschichte hier beseitigt. Aber nein, er textet natürlich ewig lang noch herum. Ja, und dann ist Brock auch schon da, verhindert den Mord an Jonas. Und Jonas flieht dann. Aber bevor wir zu dem Thema Flucht kommen, du hast noch etwas notiert, sehe ich hier.
Ja, ich möchte auch noch einfach gerne sagen, da wir ja über James Bond geredet haben, James Bond hat ein Quantum Trost, Jonas hat ein Bröckchen Glück. Ich bin jetzt sehr stolz auf mich.
Allmächt, was muss ich da hören?
Also Jonas eben nicht der Schnellste. Interessant fand ich, dass der Notaromat hier schon in den tiefen 80er Jahren liebe Bürgerinnen und Bürger sagt. Also wahrscheinlich würden die Anti-Woken Cancel Culture Crusader auch diesen Notaromaten umwerfen. Was ich sehr interessant fand an der ganzen Konstellation, denn Tolliver stellt sich ja heraus, gehört zur Capo, zur Kartellpolizei und hat undercover für Chips gearbeitet, um Chips gegen McCoy aufzuwiegeln. Also die wollten einen fiesen Firmenkampf provozieren. Das scheint eine Sache zu sein, die in den VSE öfter vorkommt. Und für mich war das so ein Indiz, dass eigentlich diese ganzen Vereinigten Staaten von Europa oder auch Babylon, also dieses ganze Konglomerat auf eine gewisse Weise eigentlich unregierbar ist, weil Firmen sind extrem mächtig und die Staatsmacht hat dann nicht so wahnsinnig viel, was sie melden kann. Deswegen kann man nicht einfach sagen, ja, wir machen jetzt ein Gesetz, dass die nicht zusammengehen dürfen oder dass da irgendwie kartellrechtlich eingegriffen werden kann. Nein, es gibt eine Kartellpolizei und diese Kartellpolizei, die denkt sich einen ziemlich hinterhältigen Plan aus namens Beelzebub, an dem Tolliver ja mitgearbeitet hat, um diese Firmen gegeneinander aufzuhetzen. Also nur durch klar illegale Aktionen seitens der offiziellen Seiten versucht versuchen sich diese Vereinigten Staaten von Europa irgendwie zu wehren gegen die Übermacht der Konzerne. Es ist so schön konstruiert, denn niemand steht da auf der richtigen Seite. Man versteht komplett, warum die babylonische Staatsmacht diese Konzerne kleinhacken will und eben nicht ihnen alles überlassen will. Und man sieht aber auch, ja, da werden einfach Leute erschossen und da werden Firmen aufgewiegelt, gegeneinander zu kämpfen, die eigentlich gar keinen Grund dazu hätten. Außer Jonas steht niemand auf der richtigen Seite. Das ist so ein bisschen The Wire, nur 20 Jahre früher. Ja. Eine Sache noch zu Tolliver. Denn der klang anders, habe ich gedacht, als nur zwei Folgen zuvor schon. Und in der Tat wird er diesmal nicht von seinem Originalsprecher Christoph Lindert gesprochen, wie eben in Requiem, sondern von Hans Korte. Und da gingen bei mir natürlich dann auch wieder die Lichter an. Hans Korte kennt man eigentlich aus allem, was im deutschen Fernsehen irgendwann mal beliebt und bekannt war. Vom Kommissar über Derrick bis zum großen Bellheim. Er war auch einer der Hauptdarsteller in den Serien Lutz und Hardy aus den 90ern, Samt und Seide in den 2000ern und 1998 in der Miniserie Der König von St. Pauli als Fischhändler und Rotlichtunternehmer Graf zu sehen. Da weiß man, man ist in Hamburg, wenn eine Figur Fischhändler und Rotlichtunternehmer ist. Er ist auch hörspielmäßig extrem gut vertreten. Also ich habe keine Chance, auch nur die meisten der Hörspiele zu nennen, in denen er mitgemacht hat. Über 5 Jahrzehnte zieht sich das. Das ist eigentlich verrückt. Erwähnt sei nur aus Sicht des Fans von bunter Science Fiction, dass er 1982 auch in der deutschen Fassung von Per Anhalter ins All, also Hitchhiker's Guide to the Galaxy von Douglas Adams, in einer kleinen Rolle mitgewirkt hat. Und diese Serie, in der spielten auch in anderen Rollen zum Beispiel Joachim Wiechmann mit, den wir ja als den ersten Sammy kennen, und Alexander Malachowski, den wir ja kennen als den Regisseur eben dieser Folge, die wir gerade besprechen. Also sehr interessante Vernetzungen hier. Wenn noch jemand denkt, Hans Korte, och, das sagt mir irgendwas. Er war auch ein Erzähler, ein sehr begehrter für Hörbücher unter anderem. Und da sind wir dann irgendwie um drei Ecken wieder bei Kirroyal, Patrick Süskinds Das Parfum.
Stimmt. Hieß es nicht immer, keiner weiß, wo Patrick Süskind in München wirklich lebt, aber es muss in der Ludwigsvorstadt sein oder so. Naja. Wir machen den Sprung zurück, wir stellen fest, okay, Jonas nochmal mit dem Leben davongekommen, flieht also, Brock sagt, von einem Mord an Jonas war nie die Rede, da merken wir schon, Brock war eingeweiht in den Plan, das ist wichtig zu wissen, aber offensichtlich beim Mord zieht der Brock so ungern er Jonas hat. Ja, hat er dann doch irgendwie das vermeintliche Herz am rechten Fleck oder wie man es auch immer nehmen möchte. Mord, da steigt er aus, das geht nicht. Sein moralischer Kompass ist also anders da gepolt als bei einem Tolliver, der so ein bisschen skrupelloser vorgeht. Wir haben dann die nächste Szene. Jonas flieht in ein Kaufhaus. Das ist gar nicht unclever, weil er weiß, wo viele Leute sich sehen, es ist einfacher unterzutauchen. In dem Kaufhaus ist recht viel los. Aber es ist so eine Art auch gleichzeitig Sackgasse. Er hat das Gefühl, er kommt da nicht mehr raus. Also was könnte man tun? Und dann kommt der Klassiker, den wir ganz oft schon sehen. Wir wollen den Feueralarm auslösen und die Sprinkleranlage und dazu, das ist referiert natürlich jetzt das Cover, das wir am Anfang besprochen haben, genau auf diese Szene. Zum Thema Fat and Fashion Shaming, wie ich es nennen möchte, F&F Shaming, weiß unser Korrespondent Thorsten mehr.
Ja, denn Jonas wie löst er den Feueralarm aus? Er lässt sich natürlich erstmal von Sammy helfen. Sammy weiß, wo die Sensoren sind, denn das weiß Sammy, ne, kann in alle Systeme eindringen und sagt, da ist ein Sensor hinter dieser Umkleidekabine. Jonas natürlich, ohne drüber nachzudenken, stürmt die Umkleidekabine, findet darin einen Herrn, der einen grün-gelb geringelten Pulli anprobiert. Auch dieser ist ja auf dem Cover mitzusehen und beleidigt ihn dann erstmal ob seines Gewichts und seines Modesinns. Denn ich denke, so ein grün-gelb geringelter Pulli könnte schon ganz schick sein. Er nimmt ihm auch ein Feuerzeug ab, beziehungsweise er fragt ihn, ob er ein Feuerzeug hat und dieser Mensch gibt ihm dann ein Feuerzeug. Und mit diesem Feuerzeug am Hitzesensor löst er den Feueralarm aus. Das gibt dann auch eine sehr lustige Szene, in der der Mensch, der ihn gerade gesehen hat, wie er mit seinem eigenen Feuerzeug am Feuermelder einen Feueralarm ausgelöst hat, schreit, oh, Feueralarm, und wegläuft. Das ist fast schon Slapstick.
Ja. Die Szene wirkt, wenn ich hier nochmal ins Skript schauen darf, ganz unverschämt. Bezüglich der Szenerie im Kaufhaus selbst, du hast schon recht, also es wirkt schon eher wie der zum 120. Mal mit staatlichen Mitteln gerettete Karstadt. Also sonderlich nach Sci-Fi-Kaufhaus wirkt, also es wirkt einfach nicht so. Es wirkt so wie Kaufingerstraße, Samstag, weiß ich nicht, 14 Uhr, Winterschlussverkauf.
Ja, also Jonas geht in die babylonische Galeria Kaufhof und es wird zwar angepriesen, das Kaufhaus als Wunderland, als, ich hätte mir, muss ich ehrlich sagen, ich hätte mir gewünscht, da ist so ein bisschen Holo-Zeug und technisches Brimborium, was einfach kurz beschrieben wird, dass das da ist. Weil einfach zu sagen, ja, das ist das neueste, coolste Kaufhaus, ja gut, Kinders, also so spannend ist das nicht.
Die Frage, also Jonas kann jetzt entkommen, Glück gehabt, steht aber jetzt vor der Frage, wo kann ich untertauchen die Nacht über? Also wo kann ich, weil er weiß im Büro schlecht die ganzen Lokalitäten, die er sonst zum Trinken aufsucht, da ist bestimmt auch Überwachung drauf. Und dann kommt er auf eine Idee. Zum Glück haben wir am Anfang erfahren, ist Judith in Tokio und da steht ihr Büro offen. Und erinnert sich dann weiterhin oder wird von Sam draufgestoßen, Mensch, du hast doch Zugang zu dem Büro. Ja, und dann kommt praktisch, dann sieht man mal hier, kaum sind die Leute verbeamtet, Thorsten. Da steht also die goldene Bude mit Diamanten, genau wie heutzutage. Der Beamte, der hat's gut. Dieses Büro Judith.
Dieses Büro von Judith.
Passt der 500.000 Mal passt das Büro Jonas da rein. Es gibt Whisky, es gibt ein Badezimmer und weißt du, ein so schönes und offensichtlich so viel passiert ist, hat Michael Koser zu dem Zeitpunkt das Gefühl, dass Jonas uns den gesamten Fall nochmal zusammenfassen muss. Ich weiß nicht, was da passiert ist, dachte man sich, da müssen wir ein bisschen strecken noch das Ding. Eigentlich unnötig, aber hier so als Hilf mir, ich habe alles vergessen, was bisher passiert ist. Wir erfahren nochmal, wie alles zusammengefasst wurde und wir erfahren auch, das Tolle war, nebenher einfach noch eine kleine Aktienmanipulation am Laufen hat, weil wenn diese beiden IT-Riesen, Giganten zusammengebrochen wären oder im Wert verloren hätten, also Chips und McCoy, dann hätte der Dritte im Bunde, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein, weil ich ein Hirn statt Loch.
Hardcore.
Ja, machen wir später. Ach so heißt das Ding. Okay.
Hardcore heißt das Ding.
Genau, Hardcore heißt das Ding. Hardcore-Motto der Stunde wäre dann eben der Profiteur. Und Tolliver hat sich wohl jede Menge Aktien schon gezeichnet von diesem Unternehmen, weil er genau weiß, was passiert. Die beiden ersten, 1 und 2, brechen ein. Und dann gehen meine Aktien steil durch das Dach.
Das finde ich auf der einen Seite, ich finde das einen sehr schön konstruierten Plot. Ich finde auch diese Idee, Tolliver hat dann in Hardcore investiert, finde ich eine sehr schöne, guck mal, das ist jetzt dabei rausgekommen und deswegen finden wir jetzt raus, warum unser Bad Guy ein Bad Guy ist. Ich habe mich drüber ein bisschen ereifert, ist nicht ganz das richtige Wort, aber ich fand es seltsam, dass nicht dieser Tolliver einfach ein bisschen Short-Selling betrieben hat und man hätte ja auch sagen können, komm, ich setze da drauf, dass die Aktien von McCoy und von Chips in den Keller gehen und so dann Geld verdient. Aber vielleicht wäre das eine zu komplizierte kapitalistische Struktur für einen Neo-Noir-Sci-Fi-Fall gewesen.
Ja, apropos umständlich, wir erleben jetzt, wie Jonas und der auch dann Brock in seinen Plan einweiht, wie sie den Tolliver zur Strecke bringen wollen. Und ich glaube, das ist der umständlichste Plan und umständlichste Fallenstellung aller Zeiten. Also Jonas lässt sich festnehmen, vermeintlich festnehmen und geht in einen Verhörraum. Ja, und Tolliver, der bereits Brock angekündigt hatte, Sie haben Jonas entkommen lassen. Ich hätte hier kurz einen Prozess gemacht, aber Ihnen muss klar sein, ich stehe auf der Hierarchieebene über Ihnen. Das wird für Sie Konsequenzen haben. Schon morgen bin ich wieder der Boss im Game. Und das passt also zu Tollivers Plan ganz gut. Brock sagt jetzt, oh ja, okay, wir haben ihn. Wir haben Jonas gefunden. Sie können ihn jetzt, komische Szene, aber Sie können ihn jetzt praktisch bei mir im Präsidium in den Kopf schießen. Nichts anderes sagt er ja eigentlich. Alle Beteiligten wissen, was jetzt auf dem Spiel steht. Jonas also im Zimmerchen und Brock übergibt den Laser Tolliver, der dann ins Zimmer nebenan geht. Und hier wieder typisches Bond-Syndrom. Hier gibt es wieder viel Schwätzerei, statt dass Tolliver einfach abdrückt. Ja, auf jeden Fall kommt dann Brock rein und sagt, na, jetzt haben wir Ihr Geständnis, ja. Ich habe es immer schon geahnt, Sie, Ausrufezeichen, stellen Sie sich, wir legen Ihnen Handschellen an. Aber dann sagt natürlich Tolliver, nein, ich fliehe lieber. Und Brock sagt, ha, lauf mal nicht in meinen Laser. Hoppala, jetzt ist es passiert.
Genau, auf der Flucht erschossen. Schön, weil das ja eigentlich das Schicksal war, das Tolliver für Jonas vorgesehen hatte, zumindest vorgeblich. Und Brock gibt ihm das dann zurück. Eigentlich ein schöner Callback, aber man merkt, keiner von diesen Leuten in den diversen Polizeieinheiten ist wirklich zu vertrauen. Das scheint mir sehr angemessen für unseren Jonas, für seine Welt.
Das stimmt. Und die Episode leitet dann in ihre letzte Szene über, hier sind wir wieder in Jonas Büro. Jonas und Sam unterhalten sich und sie stellen fest, zum Glück ist ja immer noch ein Teil von diesem Geld da, das da fälschlich überwiesen wurde, oder um ihn anzuschwärzen. Und darum verfallen die beiden in einen geradezu orgiastischen Shoppingrausch. Und während genau. Jonas übernehmen Sie. Was kauft sich Jonas? Was fällt für Sammy ab?
Das finde ich, ich muss ehrlich sagen, diese Folge ist großartig konstruiert, denn Jonas, der am Anfang ja davon geträumt hat, dass er Brötchen mit echtem Schinken und echter Butter und echten Kaffee und Eiern essen kann und es sich nicht leisten kann und deswegen sein Plasti-Toast mampfen muss, der sagt, komm, Sammy, jetzt gehen wir und kaufen uns so das richtig fiese Riesen-Brunch-Frühstück und alles das teuerste Zeugs. Und für Sammy fallen auch noch ein paar Chip-Upgrades ab. Ein Happy Ending, soweit die Capo nicht ihr Mordgeld irgendwann steuerlich zurückfordern wird. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Aber ich glaube, wenn ich Jonas wäre, ich meine, was sollen die schon machen, wenn ich all mein Geld ausgegeben habe?
Ja, wahrscheinlich setzt Jonas darauf, dass Tolliver auch dann irgendwie in Ungnade gefallen ist, wenn der das veranlasst hat und so weiter und so weiter. Ja, so endet diese Folge Nummer 9 Sündenbock und damit sind wir bei der Bewertung angelangt und ich darf hier mal eröffnen kurz. Ich fand das einen sehr starken Staffelauftakt und ich habe mir notiert, dass hier ein wohliges Erzähltempo auf das Narrativ des kleinen Mannes trifft, der zwischen Börsengeschäften und IT-Großkonzernen den kürzesten zu ziehen droht. Und aufgepasst, das Learning lautet, wenn die höhere Polizeihierarchiestufe dich in Babylon ausknipsen will, braucht sie weder Rechtfertigung oder gar Entschuldigung. Das kann ja noch heiter werden in den kommenden Folgen. Um diesen Schock und damit meine ich auch den Frühstückscholesterinschock für Jonas zu verdauen, gönne ich mir 4 von 5 Flaschen Bürowhisky und verdrücke still und heimlich eine Träne ob der Abwesenheit der Dame Judith.
Ja, man merkt, also vor allem bei der Sammy-Rolle, dass Kruse sich eingeschrieben hat auf seine Schauspieler. Er hat scheinbar die letzten Folgen mit Augustinski genau angehört und angefangen, ihm die Rolle auf den Leib zu schreiben. Es macht riesig viel Spaß, dem Gebrabbel von Sammy zuzuhören. Augustinski nimmt dieses Skript mit Genuss auf und er hat einfach diese Sammy-Stimme vollständigst verinnerlicht. Also ich musste durchaus, wie vorher schon erwähnt, ein paar Mal laut loslachen, wo ich bis dato in früheren Folgen nur etwas schmunzeln konnte. Das ist jetzt der Jonas, wie ich ihn aus der Kindheitserinnerung kenne. Da ist Speed dabei in der Erzählung, da passieren verrückte Dinge, da ist Wortwitz dabei, da ist Sammy in allerbester Form. Alle haben sich eingespielt und es funktioniert einfach. Vielleicht hat er mir auch einfach nur gefehlt, die letzten langen Wochen, der Jonas. Aber auch von mir 4 randvolle Flaschen des Guten. Na, wo ist er denn? Old Forester.
Wenn auch ihr euch also brandheiße Infos über den letzten Detektiv Babylons holen wollt, statt als armer Sündenbock abgestempelt zu werden, dann seid ihr also, wie ihr jetzt hoffentlich mitbekommen habt, bei uns genau an der richtigen Adresse.
Abonniert uns bei YouTube und beim Podcatcher eurer Wahl. Mittlerweile kann man auf Spotify übrigens auch Bewertungen aussprechen und wenn ihr uns eine gute geben möchtet, wäre das toll. Besucht auch unsere Website, auf der ihr alle möglichen Informationen zu diesem Podcast hier und neueste Folgen immer findet auf www.dieletztendetektive.de.
Schreibt uns gern euer Feedback an sam@dieletztendetektive.de. Schaut vorbei bei Instagram. Dort sind wir zu finden als @dieletztendetektive und auf Twitter @letztedetektive.
Genau, solange es Twitter noch gibt und Elon Musk es nicht zu hardcore macht. In diesem Sinne, Sammy, klappt das Bett raus.
Raus.
Das war Sündenbock. Eine Folge aus der Podcast-Reihe Die letzten Detektive zur Science-Fiction-Krimiserie Der letzte Detektiv von Michael Kose mit Rudolf Inderst und Thorsten Katke. Musik von Schwarzensee. Eine Produktion aus dem Jahre 2023. Redaktion Rudolf Inderst und Thorsten Katke.
Folge Nummer 9.
Wir haben gar... Wir haben gar nicht, gesprochen über eine meiner liebsten Teile der Folge, in ziemlich genau der Mitte der Folge, wo du hingeschickt hast, Funky Ermittlermusik. Da war ich voll dabei bei der Funky Ermittlermusik. Da
fühlte ich mich ganz schön weiß.
Das war ziemlich 80er, ne?
Ja.
Gutes Zeug.